Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau, Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Polen diskutiert über seine Sicherheit. Die USA signalisieren Offenheit für einen möglichen Beitritt Polens zur nuklearen Teilhabe der NATO. Gleichzeitig stellt US-Präsident Donald Trump vor dem NATO-Gipfel erneut den Nutzen des Bündnisses in Frage, obwohl Polen innerhalb der Allianz den höchsten Anteil seines Bruttoinlandprodukts für Verteidigung ausgibt. Mehr dazu gleich im Infoteil. Anschließend folgte die Presseschau. Darin geht es unter anderem um Forderungen deutscher Medien nach Entschädigungen für die noch lebenden Opfer deutscher NS-Verbrechen in Polen sowie um eine neue Umfrage zur Einstellung der Polen gegenüber den Ukrainern. Was die Befragung zeigt, erfahren Sie in wenigen Minuten. Und zum Abschluss hören Sie die letzte Folge unserer Reihe Chopin in Warschau. Fast 200 Jahre nach seinem Tod gehört Fryderyk Chopin noch immer zu Warschau. Gemeinsam mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut sprechen wir darüber, warum der Komponist bis heute so präsent ist, welche Rolle das Institut bei der Bewahrung seines Erbes spielt und weshalb Chopin für viele als das wichtigste kulturelle Symbol Polens gilt. Ich wünsche Ihnen eine interessante Sendung. Bleiben Sie bei uns. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Adam Denizo.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polens Beitritt zu Nuclear Sharing, die USA sagen nicht nein und Iga Świątek steht in Wimbledon in der dritten Runde. Die USA zeigen sich weiterhin offen, ihre Militärpräsenz in Polen auszubauen. Nach Gesprächen in Washington sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsbüros, Bartosz Grodecki, man bleibe weiterhin im Gespräch über die Fortsetzung der gestoppten Truppenrotation, die Einrichtung einer ständigen US-Basis und über einen möglichen Beitritt Polens zum NATO-Programm Nuclear Sharing. Pentagon-Unterstaatssekretär Elbridge Colby sprach von einer sehr fruchtbaren Diskussion über die Stärkung der Präsenz der US-Streitkräfte in Polen. Grodecki sagte, zur gestoppten Rotation die Frage, ob diese Einheit kommt, wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Zugleich verschärfte US-Präsident Donald Trump vor dem NATO-Gipfel in Ankara seine Kritik an der Allianz mit Blick auf seine Darstellung der Verteidigungsausgaben, schrieb er, das ist absurd, Polen liegt allerdings mit 4,3% des Bruttoinlandsprodukts bei den NATO-Ausgaben an der Spitze. Der Sejm hat die zeitweise Einschränkung des Rechts auf Asylanträge an der Grenze zu Belarus verlängert. Die Regelung gilt ab dem 20. Juli für weitere 60 Tage. Dafür stimmten 406 Abgeordnete, 16 waren dagegen, 5 enthielten sich. Die Regierung begründet den Schritt mit der anhaltenden Instrumentalisierung von Migration durch Belarus in Kooperation mit Russland und kriminellen Gruppen. In der Begründung heißt es, belarussische Dienste hätten aktiv, verdeckt oder offen an Angriffen auf polnische Soldaten, Polizisten und Grenzschützer mitgewirkt. Hilfsorganisationen kritisieren die Regelung als unvereinbar mit der polnischen Verfassung und der Genfer Flüchtlingskonvention. Parallel dazu meldete der Grenzschutz einen weiteren gestoppten Schleusungsversuch an der Grenze zu Litauen. In einem LKW saßen 54 Migranten aus Pakistan, Afghanistan und Bangladesch. Der ukrainische Außenminister Andriy Sibicha trifft in Warschau seinen polnischen Amtskollegen Radosław Sikorski. Offiziell soll es um die bilateralen Beziehungen und die Lage an der Front gehen. Im Hintergrund steht aber der Streit über historische Erinnerung. Nach einem unbestätigten Bericht von Virtualna Polska könnte Sibicha einen Vorschlag zum historischen Dialog mitbringen. Dabei gehe es um die Ehrung von General Marko Bezruczko, der 1920 an der Seite Polens gegen die Bolschewiki kämpfte. Der Streit zwischen Polen und der Ukraine entzündete sich zuletzt an ukrainischen Ehrungen mit Bezug zur UPA und an der Schaffung eines Nationalpantheons. Polen betrachtet die Verbrechen an der polnischen Bevölkerung in Wolhynien als Völkermord. In der Ukraine gelten OUN und UPA dagegen häufig als Symbole des Unabhängigkeitskampfes. Ungarn hat nach Angaben von Außenminister Radosław Sikorski den Flüchtlingsstatus von Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro und Patrycja Kotecka-Ziobro aufgehoben. Auch ihre Reisedokumente seien annulliert worden. Eine offizielle Bestätigung aus Budapest lag zunächst nicht vor. Sikorski schrieb, die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam, aber sie mahlen. Der Fall steht im Zusammenhang mit Ermittlungen zum Justizfonds, der während Ziobros Amtszeit als Justizminister unter seiner politischen Verantwortung stand. Es geht um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung öffentlicher Mittel. Ziobro, der sich in den USA aufhält, verwies auf einen möglichen Rechtsmittelweg. Der Aufenthaltsort Romanowskis bleibt unklar. Iga Świątek hat in Wimbledon die dritte Runde erreicht. Die frühere Weltranglisten-Erste besiegte Karolina Pliskova aus Tschechien klar mit 6:1 und 6:3. Nach einem kurzen Rückstand zu Beginn des zweiten Satzes gewann Świątek 4 Spiele in Folge und brachte das Match sicher zu Ende. Sie ist die letzte verbliebene Polin im Einzelwettbewerb. Und an der polnischen Ostsee hat Ustka das neue Ranking der schönsten Strände Polens gewonnen. Die Rangliste wurde vom Reisemagazin Travelist zusammen mit der polnischen Tourismusorganisation erstellt. Ustka setzte sich vor Świnoujście durch. Der Ort punktet mit einem lebhaften östlichen Strand, einem ruhigeren westlichen Strand und der Klappbrücke über die Słupia. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks.
Danke, Adam. Weitere Nachrichten aus Polen finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Jetzt ist Zeit für die Presseschau.
Im nordrhein-westfälischen Hemer ist eine 1,8 Meter hohe Bronzestatue des russischen Dichters Alexander Puschkin gestohlen worden. Das Denkmal stand seit 1994 in einem Stadtpark und war ein Geschenk der russischen Partnerschaft Szczolkowo. Geschaffen wurde die Skulptur von dem russischen Künstler Grigori Potocki. Sie galt als Symbol des kulturellen Dialogs und der Städtepartnerschaft zwischen beiden Kommunen, schreibt die Tageszeitung Rzeczpospolita. Nach Angaben der Stadt mussten die Täter zum Abtransport der Statue Metallschneidewerkzeuge und ein Fahrzeug eingesetzt haben. Am Tatort blieben lediglich der steinerne Sockel sowie Teile der Stahlkonstruktion zurück, an der die Figur befestigt war. Aufgrund des Gewichts des Denkmals gehen die Behörden davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren, lesen wir weiter. Die russische Botschaft in Deutschland bezeichnete den Diebstahl als beunruhigend. Das Denkmal sei über viele Jahre ein sichtbares Zeichen des russischen Kulturerbes in Deutschland gewesen. Auch die Sprecherin des russischen Auswärtigen Amts, Maria Sacharowa, äußerte sich zu dem Vorfall im gewohnten Stil. Sie erklärte, Europa zeige erneut sein wahres Gesicht und ordnete den Diebstahl in den größeren Zusammenhang der Entfernung russischer Denkmäler und Erinnerungssymbole in Europa ein. Sacharowa behauptete zudem, der von Moskau, Polen und den baltischen Staaten vorgeworfene Krieg gegen Denkmäler, gemeint ist der Abriss sowjetischer Ehrenmale, habe inzwischen auch Deutschland erreicht, schreibt das Blatt weiter. Die russische Diplomatie kritisiert seit Jahren den Abbau von Monumenten mit Bezug zur Sowjetunion und zur Roten Armee als Ausdruck einer antirussischen Geschichtspolitik. Zugleich warf sie der Ukraine vor, russische Literatur, Musik und Filme aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen sowie die russische Sprache zurückzudrängen. Moskau kritisiert seit Jahren den Abbau russischer Denkmäler in der Ukraine, aber auch in Polen. Unter Berufung auf Kommentare in deutschen Medien schreibt die Tageszeitung Dzienni Gazeta Prawna, die Bundesregierung begehe einen moralischen Fehler und handle zugleich politisch unklug, indem sie finanzielle Leistungen für noch lebende polnische Opfer deutscher NS-Verbrechen weiter hinauszögere. Nach einem Kommentar von Jan Puhl im Spiegel schulde Deutschland Polen angesichts der während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen eine finanzielle Geste. Dass bisher nur kleine Entschädigungszahlungen an polnische Opfer geflossen seien, sei beschämend für ein Land, das so großen Wert auf die Aufarbeitung seiner Vergangenheit lege. Nach der Süddeutschen Zeitung ist der Spiegel bereits das zweite große deutsche Medium, das die Bundesregierung zu einer raschen Unterstützung der noch lebenden Opfer aufruft. Im Mittelpunkt steht der Vorschlag der polnischen Regierung, ehemaligen Verfolgten jährlich 10.000 Zloty, umgerechnet derzeit rund 2.300 Euro zu zahlen. Angesichts der NS-Verbrechen sei diese Summe zwar gering, könne für die Betroffenen jedoch eine wichtige symbolische Anerkennung darstellen. Die Zeitung erinnert daran, dass die Zahlungen für Menschen vorgesehen sind, die während des Zweiten Weltkriegs verhaftet, gefoltert, in Konzentrationslager verschleppt oder auf andere Weise verfolgt wurden. Pohl betont, dass sich das Leid der Opfer finanziell niemals ausgleichen lasse. Deutschland habe 6 Millionen polnische Staatsbürger getötet, rund 1/6 der damaligen Bevölkerung. Die Bundesregierung lehne zwar Reparationsforderungen weiterhin ab, habe jedoch sowohl unter Bundeskanzler Friedrich Merz als auch zuvor unter Olaf Scholz eine humanitäre Geste gegenüber den noch lebenden Opfern angekündigt. Diese stehe bislang immer noch aus. Das sei moralisch falsch und politisch kurzsichtig, heißt es in dem Kommentar. Nach Ansicht Pohls gehe es vor allem um ein Zeichen der Anerkennung. Vielen Deutschen sei das Ausmaß der deutschen Verbrechen in Polen kaum bewusst. Während der Holocaust allgemein bekannt sei, wüssten deutlich weniger Menschen von der gezielten Ermordung der polnischen Intelligenzia und anderen NS-Verbrechen gegen die polnische Bevölkerung. Eine finanzielle Geste Berlins könnte nach seiner Einschätzung den europäischen Partnern und NATO-Verbündeten zeigen, dass Deutschland seine historische Verantwortung weiterhin ernst nimmt. Zugleich könnte Ministerpräsident Donald Tusk innenpolitisch demonstrieren, dass konkrete Verbesserung eher durch pragmatische Politik als durch symbolische Forderungen erreicht werden. Die politische Krise zwischen Warschau und Kiew wirkt sich auf die Einstellung vieler Polen gegenüber den Ukrainern aus. Das geht aus einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IBRIS hervor, schreibt das Magazin Wprost. In der Umfrage gaben fast 34% der Befragten an, dass sich ihre Einstellung gegenüber Ukrainern infolge dieser Ereignisse verschlechtert habe. Lediglich 1,8% erklärten, ihre Meinung habe sich verbessert. Für mehr als 60% hatte der Streit keinen Einfluss auf ihre Haltung. So Wprost und soweit auch die Presseschau.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Fast 200 Jahre nach seinem Tod gehört Frédéric Chopin noch immer zu Warschau. Seine Musik erklingt auf den Chopin-Bänken, seine Werke ziehen alle 5 Jahre die Musikwelt in die polnische Hauptstadt und sein Erbe wird bis heute bewahrt und weitergetragen. In der letzten Folge unserer Sendereihe sprechen wir mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut darüber, warum Chopin bis heute so präsent ist, welche Rolle das Institut für die Pflege seines Erbes spielt und weshalb der Komponist für viele als wichtigstes kulturelles Symbol Polens gilt. Ich lade Sie nun zu unserer letzten akustischen Reise durch Chopins Warschau ein. Wir stehen an einer der Chopin-Bänke in Warschau. Wer den Knopf an der Bank drückt, hört Chopins Musik. Die Bänke markieren Orte, die mit dem Leben des Komponisten verbunden sind und führen durch sein Warschau. Fast 200 Jahre nach seinem Tod begegnet man Chopin in Warschau noch immer auf Schritt und Tritt. Sein Name ist auf Straßenschildern, in Museen und Konzertprogrammen präsent. Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie entstand die Idee der Chopin-Bänke in Warschau und eigentlich wann?
Das Projekt Chopin-Bänke wurde 2009 von der Stadt Warschau initiiert. Hauptanstoß für die Entstehung der Bänke waren die Vorbereitungen für den 200. Geburtstag von Frédéric Chopin in 2010. Ziel war es, den Stadtraum aufzuwerten und ein heimische wie Touristen zu Spaziergängen entlang der mit dem Komponisten verbundenen Orte anzuregen. So Chopins Musik wird auf moderne und zugängliche Weise präsentiert. Jede Bank fungiert als Mini-Audioplayer und spielt auf Knopfdruck einen sehr kleinen, muss man sagen, Ausschnitt aus einem seiner Werke ab.
Wie viele Orte gibt es, die so markiert sind?
So, es gibt 15 dieser interaktiven Denkmäler in der ganzen Stadt, eigentlich hauptsächlich entlang der Königsstraße, Krakowski-Przedmieście, und in der Umgebung. Warum? weil das sind die Chopin-Orte hier in Warschau. Entweder Orte, wo er lebte oder wo er Konzerte spielte oder Orte, die für ihn persönlich wichtig waren, wie zum Beispiel seine beliebten Cafés. Und ich muss sagen, zuerst 2009, als ich zuerst einmal diese Idee hörte, war ich nicht so sicher, dass es eine gute Idee war. Aber sofort, 2010, als die Chopin-Bänke fertig waren, war es ein riesiger Erfolg mit Warschauer, aber auch mit viele Touristen und viele Leute auch fragen, besonders Leute, die aus dem Westen kommen, die denken, dass hier in Warschau oder überhaupt in Polen im Winter ist es so kalt wie in Sibirien. Wie ist es möglich, dass diese Bänke auch im Winter immer gut funktionieren und mit sehr niedrigen Temperaturen auch die Musik spielen können? Ja, es ist nicht so kalt bei uns und die Technologie eigentlich so gut war, dass nach 16 Jahren alle Bänke funktionieren ganz gut.
Ich muss sagen, wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich immer wieder Menschen, die stehen bleiben, den Knopf drücken und Chopins Musik hören. Wie meinen Sie, was machte die Faszination dieser Bänke aus?
Ja, so zuerst, das sind Touristen, dann gibt es auch viele Familien mit Kindern und die Kinder lieben solche Spielzeuge. Und eigentlich, es ist ganz cool, heute haben wir alles mit Touchscreens und alles funktioniert sehr elektronisch. Und diese Bänke sind ganz einfach, man eigentlich drückt einen Knopf und hört die Musik und das ist schon alles. Und das ist so altmodisch, das ist mit jungen Leuten cool geworden. Warum ist es ein Phänomen? Es ist schön, was noch nicht so typisch ist zu sehen. Und man fragt sich, warum steht diese Bank hier? Warum spielt es die Musik von Chopin? Und dann kann man alles lesen, alles verstehen und auch ein bisschen rum um die Umgebung schauen, um ein bisschen die Imagination zu helfen, um Chopins Welt zu sehen.
Warum ist Chopin in dieser Stadt so präsent? Wie meinen Sie? Warum ist er so präsent wie kaum eine andere historische Persönlichkeit?
Ja, könnte ich bitte mit einer Frage antworten? Warum ist Mozart so präsent in Salzburg und in Wien? Weil das sind die Städte von Mozart. So, Warschau ist die Stadt von Chopin. Er lebte hier, er wohnte hier, er schaffte hier. Und die schöne Nostalgie in seiner Musik, die Żal auf Polnisch genannt ist, die Franzosen sagen Le Żal, das war die Nostalgie, weil er seine Heimatstadt und seine Familie so vermisste. Und als seine Musik so genial ist, sind wir hier in Warschau, in Chopins Stadt, sehr stolz auf diese Musik und auf ihn. Und deswegen ist er so präsent.
Ja, auf Schritt und Tritt. Dazu kommen noch die vielen Museen, das Chopin-Institut. Welche Rolle spielen Sie eigentlich für die Erinnerung an den Komponisten? Das Chopin-Museum, das Chopin-Institut, bei dem Sie sich engagieren?
So, das Friedrich-Chopin-Institut ist das weltweit größte Chopin-Zentrum, spielt eine zentrale Rolle bei der Bewahrung, Erforschung und Popularisierung des Erbes des Komponisten. Zu unseren Hauptaufgaben gehören die Organisation des renommierten internationalen Friedrich-Chopin-Klavierwettbewerbs und die Leitung des hochmodernen Friedrich-Chopin-Museums in Warschau. Eigentlich, dieses Museum jetzt renoviert ist, so es wird noch moderner und noch interessanter. Aber wir machen sehr viele verschiedene Sachen. Forschung, wir organisieren musikalische Festivals und auch wir kümmern sich um Chopins Geburtsort in Żelazowa Wola.
Sie haben den internationalen Chopin-Wettbewerb schon angesprochen. Man muss sagen, er zieht alle 5 Jahre die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf Warschau. Welche Rolle spielt er dabei, Chopins Musik und sein Erbe lebendig zu halten?
Man braucht neue Pianisten und junge Leute. Und zuerst, wir denken, und daran sind wir sehr stolz, dass eigentlich dieses Wettbewerb eine Klavierolympiade ist. Es gibt keinen anderen Wettbewerb in der Welt, die so viele Besucher, so viele Fans hat. Wir verkaufen, wir ausverkaufen das Wettbewerb normalerweise in 2-3 Stunden. Und das sind 3 Wochen von Klaviermusik nur für Frédéric Chopin. So, das ist einfach ein Phänomen. Aber die klassische Musik generell zu sagen, gehört mehr zum Vergangenheit als zu uns heute, wenn man es global sieht. So, wir brauchen neues Talent, um es noch lebendiger und noch wichtiger zu machen. Und das Chopin-Wettbewerb sehr wichtig dafür ist, die jungen Leute, die hier nach Warschau kommen oder die einfach im Internet Wettbewerb einfach ansehen, das sind die neue Fans, wie die neue Fans von verschiedenen Sporten oder Popmusikern. In diesem Sinn ist dieses Wettbewerb ein bisschen popmusikalisch, aber das ist gut, dass es so ist. Wir brauchen neue, junge, sehr begabte Leute und die müssen wissen, dass es was Attraktives ist. So, wir machen es noch attraktiver für diese jungen Leute und so funktioniert es.
Wie hat sich das Bild von Chopin in den letzten Jahrzehnten verändert? Ja, auch was die jungen Pianisten anbetrifft?
Ja, zuerst war er einfach ein zeitgenössischer Romantiker und dann ein romantischer Virtuose. Dann ein kranker Märtyrer und Ikone des polnischen Widerstands. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als Polen wieder unabhängig als Staat war, wurde Chopin zum unserem nationalen Symbol. Als Polen Mitglied der Europäischen Union war Chopin mit seiner europäischen Vernetzung mit anderen Künstlern war, sagen wir, ein perfekter Europäer. Und heute, er bleibt ein Symbol, er bleibt ein Romantiker, ein Krankenvirtuose, aber auch ein Popstar. So, es gibt so viele verschiedene Facetten von Frédéric Chopin und die neue kommen und kommen weiter. Das ist die Rezeptionsgeschichte von, nicht nur von seiner Musik, aber auch von die Persönlichkeit von Frédéric Chopin.
Was junge Pianisten anbetrifft, wollen junge Pianisten Chopin spielen, Chopin lernen?
Fast alle wollen, nicht alle kennen. Aber es gibt so wahnsinnig viel große Talente in der Welt heute, dass immer, wenn das Chopin-Wettbewerb anfängt, ich bin wirklich erstaunt und bezaubernd, wie viele junge Leute aus verschiedenen und auch entfernten Kulturen so gut diese Musik verstehen und so viel, viel, viel Liebe für diese Musik haben. Das ist sehr schön.
Sie sagten, dass Sie die Musik verstehen. Kann man die Chopins Musik ohne Geschichte von Warschau, ohne polnische Geschichte zu kennen, verstehen?
Wir glauben immer, dass es ist einfacher, eine Musik zu verstehen, wenn man die traditionelle Tänze von Polen kennt und eigentlich getanzt hat und kennt ein bisschen die Geschichte. Aber ob wir das genau wissen, dass eigentlich alle Preisträger von dem Chopin-Wettbewerb unsere Geschichte studiert hatten, weiß ich gar nicht. So, ich würde zu den jungen Pianisten sagen, man empfiehlt, dass sie lesen mehr und auch vertiefen sich in einer Kultur, um es besser zu verstehen. Aber es gibt auch junge Genies, die einfach diese Musik hören und spielen so unglaublich gut, dass ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob sie unsere Geschichte kennen oder nicht. Und ist das wirklich wichtig, wenn sie so gut spielen?
Ja, das ist eine Frage, ob das wichtig ist. Fast 200 Jahre nach seinem Tod gehört Chopin noch immer zu dieser Stadt. Warum?
Weil wir lieben ihn sehr. Und hier könnte man einfach einen Punkt stellen. Aber dazu muss ich sagen, wie wir schon gesagt haben, ist Chopin ein wichtiges Symbol von Polen, von Warschau. Aber auch kommerziell ist es eine wichtige Persönlichkeit für uns. So die Touristen, die eigentlich entscheiden sich, um nach Warschau zu fliegen, aus Japan, China, Korea, Amerika oder viele europäische Städte, die wissen, dass man viele Denkmäler und Chopins Orte hier finden kann, und das ist sehr attraktiv, und das ist für unsere Kultur, für die Marke Polen, die Brand sozusagen, aber auch für unsere Ökonomie sehr, sehr, sehr wichtig. So, Kultur spielt eine wichtige Rolle, auch in diesem Sinn, und Chopin ist das Beste, was wir haben.
Das war die letzte Folge unserer Reihe Chopin in Warschau. Alle Folgen unserer Chopin-Reihe können Sie jederzeit auf auslandsdienst.pl nachhören. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und sind gespannt, wie Ihnen unsere akustische Reise durch Chopins Warschau gefallen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.